In einer Infratest-Umfrage aus 2005 wurde unter anderem gefragt, wie stark die Risikobereitschaft, die Flexibilität und die Offenheit der Deutschen Neuem gegenüber ist. Also die Leute wurden gefragt, was denkt ihr, wie die Deutschen sind? Und nur 10,6% antworteten, dass es stark oder sehr stark ausgeprägt ist. Bei den Deutschen 31,2% haben sogar gesagt, dass es eher schwach oder sehr schwach ausgeprägt ist. Also wir Deutschen, wir sind nicht unbedingt dafür bekannt oder sehen uns auch selber nicht unbedingt als die risikobereitesten und aufgeschlossensten Menschen. Und das ist ein bisschen so ein Widerspruch. Viele von uns wollen auf der einen Seite Abenteuer erleben, aber auf der anderen Seite haben wir ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Das gilt auch für uns Christen. Wir wollen Abenteuer erleben mit Gott, aber auf der anderen Seite wollen wir nicht allzu viel wagen. Und das ist ein Widerspruch in sich. Es geht nicht beides. Und oft haben wir so diese Skepsis. Ist die Skepsis groß, dass irgendetwas Neues oder was Unvertrautes ja, was sein kann? Tendenz, das eher kritisch zu sehen, das eher von vornherein abzulehnen und zu sagen, nee, das ist nicht für mich. Das merken wir manchmal auch, wenn es um Gott geht oder wenn wir Leute einladen. Ich weiß, ich war so. Ich war ein Kirchgeher, bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, ist alles an mir vorbeigegangen, warum es eigentlich ging. Und dann hat ein Freund von mir erzählt, dass er sich jetzt zu Jesus bekehrt hat und er hat mich in einen Jugendgebetskreis eingeladen. Ein Jahr lang hat er mich fast jede Woche eingeladen, bis ich wirklich mitgegangen bin. War eher skeptisch, das ist nichts für mich, ist was Neues, weiß nicht. Wie offen bist du dafür, wenn jemand dir sagt, hey, da ist was Neues, komm mal mit, schau es dir mal an, schau mal rein. Wie offen bist du? Heute werden wir die ersten Jünger von Jesus sehen. Und zweimal wird er gesagt, komm und sieh oder kommt und ihr werdet sehen. Und Gott sei Dank waren die Kerle offener, weil sonst hätten sie die tollste Erfahrung ihres Lebens verpasst. Und ich denke, wir können lernen von denen. Wir sind noch immer am Jordan, wo Johannes der Täufer getauft hat. Diese ersten Jünger, die waren eigentlich alle aus Galiläa, aber sie waren scheinbar angezogen von Johannes dem Täufer, haben da was Echtes gesehen in ihm und sie sind seine Jünger geworden, seine Lehrlinge und sie sind jetzt dort am Jordan, wo auch Johannes getauft hat. Vers 35, Kapitel 1. Da lesen wir, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Seht das Opfer Gottes für uns, der Retter, der Messias. Wir wissen, einer von diesen beiden Jüngern war Andreas, wird uns im Vers 40 gesagt, und der zweite war ziemlich sicher Johannes, der Autor des Johannesevangeliums selbst. Der hat sich eigentlich nie beim Namen genannt. Und Johannes sagt, siehe, das Lamm Gottes, weist die Menschen auf Jesus hin. Das hat Johannes immer getan. Das ist auch unsere Aufgabe. Ich mag das an Johannes dem Täufer. Er kannte keine Eifersucht. Er wollte nicht sich selbst groß machen, wie es populär ist in der Welt. Er wollte nicht die Aufmerksamkeit für sich haben. Er wollte nicht eine große Jüngerschar um sich selbst sammeln, sondern er hat gesagt, ich muss abnehmen, aber Jesus, er muss zunehmen. Er hatte eine Leidenschaft, Jesus groß zu machen, Jesus zu ehren, dass die Menschen ihn kennenlernen oder ihn besser kennenlernen. Und so sollte unser Herz auch sein. Vers 37, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Die zwei waren ehrlich auf der Suche nach der Wahrheit. Die sind nicht an Menschen hängen geblieben, nicht an ihrem Lieblingsprediger, Sie haben Johannes den Täufer nicht zu ihrem Guru gemacht, so wie scheinbar einige in Ephesus das getan haben und so einen Johannes den Täufer-Kult oder Sekte gegründet haben. Nee, als Johannes sie auf Jesus hinwies, da haben sie ihn verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und auch wir wollen unsere Augen auf Jesus ausgerichtet halten. Er ist unser Herr, er ist unser Retter. Wir sind in erster Linie Christen. Nicht Calvary Chapel Leute, nicht Evangelikale, nicht Evangelische, sondern wir sind Nachfolger Jesu. Darum geht's. Wir wollen nicht an bestimmten Denominationen hängen bleiben oder an bestimmten Predigern oder Menschen. Nee, wir sind Nachfolger von Jesus. Es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Das heißt, sie liefen Jesus nach. Und in diesem Jüngerschaftsprozess, den wir hier sehen, sehen wir zuerst als ersten Schritt, dass sich jemand auf Jesus hingewiesen hat. Und dann das zweite ist, sie machen sich auf die Suche. Sie machen sich auf den Weg zu Jesus. Und dann drittens sehen wir Jesus in Vers 38. Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Jesus fragt hier nach ihren Absichten, nach ihren Motiven. Was sucht ihr? Wir müssen uns es fragen. Jesus sagt, warum läuft ihr mir nach? Was wollt ihr? Was erwartet ihr? Was erhofft ihr? Bisschen eine seltsame Frage, oder? Wenn man da erstmal so drüber liest, kommt mir fast so ein bisschen unfreundlich vor. Würde euch das vor den Kopf stoßen? Bisschen ungewöhnlich. Stell dir vor, du würdest eine neue Gemeinde gründen und du hättest eine leere Kirche. Du machst eine Anzeige in der Zeitung und teilst auf der Straße Einladungen aus und dann zu eurer ersten Veranstaltung kommen zwei Leute. Wie würdet ihr sie begrüßen? Was würdet ihr sie fragen? Hallo, ich bin der Günther, wie heißt du? Wo kommt ihr her? So schön, dass ihr da seid. Wie können wir euch dienen? Was können wir für euch tun? Wahrscheinlich würden wir versuchen, alles zu tun, was wir können, um die irgendwie zu halten. In manchen Gemeinden würden sie gleich einen Job kriegen. Aber Jesus hatte andere Prioritäten. Er hatte nicht unbedingt vor, eine Mega-Gemeinde zu gründen oder möglichst groß zu werden, möglichst viele Nachfolger zu finden, egal was. Für ihn hat die Qualität mehr gezählt als die Quantität. Er wollte nicht eine Organisation bauen, er wollte das Reich Gottes bauen. Und er konnte den Leuten nicht ein bequemes, einfaches Leben versprechen. Lukas 9 sagt Jesus zu einem Suchenden, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Das Reich Gottes bauen ist kein einfaches Unterfangen. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir uns nicht bei allen beliebt machen. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Leute werden euch hassen. Jesus hat gesagt, die Entscheidung für ihn, Entscheidung ihm nachzufolgen, das wird dir dein Leben kosten. Lukas 9, Abvers 23, wer mitlesen will. Sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, richte sich selbst hin, auf gut Deutsch, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? In Lukas 14 hat Jesus gesagt, wem Vater oder Mutter wichtiger ist als ich, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann erzählt er von einem Baumeister, der die Kosten überschlägt, der sich zuerst mal, bevor ein Bauwerk beginnt, sich überlegt, ob das, was er hat, ausreicht, um den Bau zu vollenden. Oder ein König, der in den Krieg zieht, der überlegt sich zuerst, ob seine Armee stark genug ist, um die Armee des Feindes zu besiegen. Und Jesus sagt, ich bin so ein Baumeister, ich bin so ein König und ich brauche das richtige Baumaterial. Ich brauche die richtigen Soldaten. Und er sagt dann weiter, deshalb kann nun keiner von euch, der nicht allmen sagt, was er hat, mein Jünger sein. Wenn du Jesu Jünger sein willst, dann musst du es mit ganzem Herzen tun. Er will dich ganz, mit ganzem Herzen nachfolgen, mit voller Hingabe. Und so war Jesu erste Frage, was sucht ihr? Was wollt ihr? Frage, die wir uns stellen können. Was willst du heute Morgen? Warum bist du hier heute Morgen? Was suchst du? Was willst du? Willst du, dass Jesus dein Leben einfacher macht? Oder einfach so dein religiöses Ding tun? Einmal in der Woche? Oder willst du, dass Jesus dich reich und erfolgreich macht? Oder was suchst du? Vielleicht Jungs oder Mädels? Bist du hier, um die Mädels abzuchecken? Suchst du Hilfe bei Jesus für ein Problem, dass er dich verändert? Willst du einfach unterhalten werden? Oder was suchst du? Oder suchst du Jesus, einen Retter, der dich von deiner Schuld befreit, einen Herrn, der dein Leben leitet, der dir Sinn und Zweck gibt, der dich gebraucht, dem du bereit bist, dich ihm unterzuordnen und alles unterzuordnen und dich ihm voll hinzugeben? Was suchst du? Wir können zusammenfassen und sagen, suchst du etwas, irgendwas, was Jesus dir geben soll, oder suchst du jemanden, suchst du Jesus selbst, ihn zu kennen, ihn besser zu kennen, mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Was suchst du? Ich finde es interessant, Jesus stellt zuerst die Frage nach der Motivation, nach den Zielen. Was sucht ihr? Und sie, die zwei Jünger aber sagen zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Wir wollen mehr über dich wissen. Wir wollen dich kennenlernen. Vers 39 sehen wir das vierte. Jesus ladet sie ein. Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Seid mir willkommen. Kommt. Ich mag das, Jesu Tür ist weit offen. Wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn du ihn kennenlernen willst, sagt Jesus, komm und sieh. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Also das Fünfte, was wir hier sehen, ist, sie haben Zeit mit Jesus verbracht, einen Tag mit Jesus verbracht. Es war um die 10. Stunde, etwa 16 Uhr. Johannes sagt, ich erinnere mich, als ich Jesus zum ersten Mal als Messias erkannt habe. Und als er mir zum ersten Mal als solcher begegnet ist. Sowas vergisst man nicht. Ich weiß, ich habe am 18. Juni 1989, so irgendwann zwischen 8 und 9 Uhr abends, Jesus in mein Leben eingeladen, in diesem besagten Jugendgebetskreis. Und zum ersten Mal ihn wirklich persönlich getroffen und erfahren, wie er mir meine Schuld abgenommen hat. Das vergisst man nicht. Und Johannes sagt ja, ich erinnere mich, als ich Jesus das erste Mal so getroffen habe. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und der andere war höchstwahrscheinlich der Johannes selbst. Das Sechste, was wir hier sehen, ist, dass ein wahrer Jünger nicht schweigen kann, sondern er trägt die Botschaft weiter. Seht hier im Vers 41. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Messias hebräisch, Christus griechisch, Christus der Gesalbte. Andreas hatte seinen Bruder Simon am Herzen. Er hat sich gedacht, der muss Jesus kennenlernen. Und wenn hier steht, er findet seinen eigenen Bruder, dann hat er ihn nicht zufällig getroffen, sondern im Griechischen ist klar, er hat nach ihm gesucht, ganz bewusst. Und er sagt zu ihm, wir haben den Messias, den Christus, den Gesalbten gefunden, den von Gott verheißenen Retter. Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Wer von euch hat schon das Vorrecht gehabt, jemanden mal wirklich zu Jesus zu führen? Mit ihm zu beten oder dabei zu sein, als jemand gebetet hat und sich wirklich Jesus anvertraut hat? Das ist wunderbar. Gibt es irgendeine größere Freude als das? Wenn ein Mensch vor dir oder mit dir zum ersten Mal betet und Jesus als seinen Retter annimmt und sich ihm anvertraut und wenn du zuschauen kannst, wie ein Mensch gerettet wird vor deinen Augen und wie er verändert wird, manchmal kann man so wirklich sehen, wie so diese Last der Schuld abfällt von jemandem, das ist wunderbar. Und es macht süchtig. Wenn du es einmal erlebt hast, dann willst du es immer und immer wieder erleben. Und ich möchte beten für die von euch, die es noch nicht erlebt haben. Ich meine, wir können es nicht erzwingen. Wir können Zeugen sein, Samen ausstreuen. Das Resultat liegt bei Jesus und nicht bei uns. Aber wir können was dafür tun. Wir können natürlich aktiv werden. Frohe Botschaft weitertragen, wie die ersten Jünger das getan haben. Und Andreas war so ein Jünger, der hat eher im Verborgenen gewirkt. Sein Bruder Simon, der war so ein Prominenter, der stand im Rampenlicht, hat ständig den Mund offen gehabt, auch viel Blödsinn gesagt dabei, oft ins Fettnäpfchen getreten. Aber Andreas hatte scheinbar so eher so einen verborgenen Dienst, einfach Leute zu Jesus zu bringen. Hier seinen Bruder Simon. Er hat auch den Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen zu Jesus gebracht. Das scheint sein Dienst gewesen zu sein. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Jesus sagt, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich. Du bist der Simon, der Sohn des Johannes. Und dann sagt er weiter, du wirst Kephas heißen. Im Aramäischen, was übersetzt wird, Stein. Oder Petrus, im Lateinischen, Griechischen Petros, im Lateinischen Petrus. Also Jesus sieht den Simon und erkennt ihn, er weiß, wer er ist. Er weiß, der Simon war eher mehr so wie der Sand am Meeresstrand, als wie ein gefestigter Stein. Er war eher sehr ungefestigt, hin und her getrieben von den Wellen seiner Emotionen. Sehr impulsiver Mensch. Simon war immer so auf und ab. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Offenbarung und im nächsten Moment, nee, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus sagt, ah, jetzt wirst du aber vom Teufel gebraucht. Geh hinter mich, Satan. Herr, befiehl mir, aufs Wasser zu steigen, dass ich zu dir komme. Und im nächsten Moment sieht er auf die Umstände, ist überwältigt von den Umständen und geht unter. Ein Schritt im Glauben und als nächstes sehen wir ihn sinken. Herr, wenn alle dich verleugnen und dich verlassen, ich werde dich nie verlassen. Auf mich kannst du zählen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und als sie Jesus verhaftet haben, war er sogar bereit, Jesus mit dem Schwert zu verteidigen. Bisschen später fragt ihn der kleine Magd, bist du auch einer von denen, die mit Jesus gewesen sind? Und er sagt, ich will verdammt sein in alle Ewigkeit, wenn ich diesen Jesus kenne. Das ist der Simon. Auf und ab, ein unbeständiger Kerl. Und Jesus kennt ihn, wie er ist. Aber Jesus weiß auch, wie er sein wird. Was er aus dem Simon machen kann. Und er sagt, prophezeit über ihn hier eigentlich. Und sagt, du wirst ein Stein sein. Fester Stein, ein Baustein, mit dem ich meine Gemeinde bauen werde. Baustein im Fundament meiner Gemeinde sogar. Und er ändert seinen Namen in Petrus, Stein. Zeigt auch die Autorität, die Jesus hatte. Wenn jemand den Namen von jemand anderem geändert hat, zeigt es, dass er Autorität über ihn hat. Denkt an Adam, der die Tiere benannt hat. Und das ist der 6. Schritt im Jüngerschaftsprozess, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir zu ihm kommen, dann wird er uns verändern. Und dieser unbeständige Simon wurde zu einem festen Baustein im Fundament von Gottes Reich. Wir haben das auch im Leben von Johannes, dem Schreiber des Johannesevangeliums, selbst gesehen. er war Johannes der Donnersohn, der Zornpinkel. Und Jesus hat ihn zum Apostel der Liebe gemacht. Ist wunderbar. Ich war so ein Zornpinkel und Gott sei Dank, Gott hat mich verändert und er ist dabei, mich zu verändern. Jesus ist im Veränderungsgeschäft. Du darfst zu ihm so kommen, wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und das ist eine frohe Botschaft, das ist eine gute Nachricht. Jesus kennt dich. Er weiß, wie du bist. Du musst ihm nichts vormachen. Du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Aber Jesus wird dich verändern, wenn du dich ihm anvertraust und ihm nachfolgst. Vielleicht sagst du, Mann, ich bin die Unzuverlässigkeit in Person. Jesus sagt dir, dein Name wird zuverlässig sein. Vielleicht sagst du, ich bin der Herr lieblos. Jesus sagt, dein Name wird Liebe sein. Ich bin der Herr aufbrausend. Dein Name wird Herr selbstbeherrscht sein. Ich bin Frau kritisch. Dein Name wird Frau ermutiger sein. Ich bin die Tratschtante. Dein Name wird Frau vertrauenswürdig sein. Jesus verändert. Er wird dich verändern und das ist die Hoffnung für uns und die Beziehungsprobleme, die wir haben, ist, dass Gott mich verändern wird. Und wir müssen verändert werden, oder? Und Jesus wird es tun, er wird es von innen heraus tun. Er wird uns das Wollen und das Vollbringen schenken. Es ist wunderbar, dass Jesus uns ändert. Ich bin froh, irgendwann, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich mal gedacht, was? Du bist schon lange nicht mehr explodiert. Wow, was ist passiert? Jesus ändert uns. Das ist wunderbar. Das ist Lebensqualität. Und du und ich, wir können Katalysatoren werden in dem Veränderungsprozess von anderen, glaube ich, wenn wir anfangen, sie wie Jesus zu sehen. Andere Menschen nicht nur so zu sehen, wie sie gerade sind, sondern so, wie sie sein werden. Wenn wir anfangen, das Potenzial in ihnen zu sehen und zu sehen, was Jesus aus ihnen machen kann, dann werden wir Leute ganz anders ansehen. Dann werden wir anfangen, sie zu ermutigen, so zu sein, wozu Jesus sie berufen hat. Goethe hat mal gesagt, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen, so zu werden, wie sie sein können. Das hat was. Als ein Mann zu Michelangelo kam, der gerade an einem unförmigen Block meißelte und ihn gefragt hat, was tust du, hat der Michelangelo geantwortet, ich befreie den Engel, der in diesem Marmor gefangen gehalten wird. Und das ist, was Jesus gerade an uns tut. Er ist dabei, uns Engel, wenn wir so sagen wollen, zu befreien. Uns zu dem zu machen, wozu er uns berufen hat. Uns zu ändern, uns zu formen. Das ist wunderbar. Vers 43. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war der erste Jünger, den Jesus beruft, mit ihm zu gehen. Und bei Philippus ist es so, dass Jesus einfach auf ihn zugeht und sagt, folge mir nach, so wie er es später bei Matthäus getan hat, der im Zollhaus sitzt, Jesus geht vorbei, sagt, Matthäus, du folg mir nach. Du komm. Jesus bricht einfach ein in sein Leben. Ich weiß nicht, ob der Philippus groß auf der Suche war. Plötzlich steht der Jesus und sagt, Philippus, folg mir nach. So wie auch Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war, Jesus begegnet ist und Jesus schmeißt ihn um. Menschen finden auf die unterschiedlichste Art und Weise zu Jesus. Philippus aber war von Bethsaida, eine Stadt am See Genezareth, an der nordöstlichen Seite, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Also die Jungs, die kannten einander wahrscheinlich schon, waren wahrscheinlich gemeinsam zusammen zu Johannes dem Täufer an den Jordan gereist. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. finde witzig, dass Philippus sagt, wir haben den gefunden. Er hat Jesus ihn gefunden, glaube ich. Aber wir sehen hier wieder dieses Muster. Die Jünger Jesu gehen raus und sie tragen die Botschaft weiter. Philippus sagt, Nathanael, wir haben den Retter gefunden. Komm auch du zu ihm. Und Nathanael ist so der typische Skeptiker. Vers 46, Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? In Kapitel 21 im Johannesevangelium, da lesen wir, dass Nathanael aus Kana war. Und die Stadt Kana oder das Dorf waren ja eigentlich alles Käfer, mehr als große Städte. Kana war so etwa 15 Kilometer von Nazareth entfernt. Vielleicht gab es da so ein Konkurrenzverhältnis zwischen diesen Dörfern. Vielleicht haben die Leute aus Kana den Leuten aus Nazareth den Maibaum umgeschnitten und solche Sachen. Vielleicht gab es da ein Konkurrenzverhältnis oder vielleicht hatte Nazareth einfach wirklich einen schlechten Ruf. Wir wissen, dass die Juden aus Judäa prinzipiell auf die einfachen Leute aus Galiläa, aus dem Norden heruntergesehen haben. Vielleicht war es auch so eine selbstkritische Bemerkung. Was kann schon aus unserer Gegend Gutes kommen? Was kann man da schon erwarten? Wir wissen, auf jeden Fall wird der Messias aus Bethlehem kommen, wird dort geboren sein und hätte ihn eher in Jerusalem erwartet als aus Nazareth. Auf jeden Fall aber lag Nathanael mit seiner Einschätzung völlig falsch, mit seinen Vorurteilen. Weil aus Nazareth konnte nicht nur etwas Gutes kommen, sondern der Beste. Der Weg, die Wahrheit, das Leben, der Retter, der Messias. Und ich denke, da ist eine wichtige Lektion für uns auch drin. Seid ihr auch oft mal voreingenommen und denkt eher negativ oder bin es nur ich? Habt ihr das schon mal gedacht oder gesagt, kann davon etwas Gutes kommen? Was kann denn schon von da, von der Gemeinde oder der Konfession schon Gutes kommen? Oder oje, der so und so predigt, ah, da brauche ich gar nicht im Gottesdienst gehen. Kann von dem schon Gutes kommen? Und lass uns das nicht tun. Lass uns nicht von unserem negativen Denken oder von unseren Vorteilen uns abhalten von dem Segen. Uns dem Segen rauben lassen. Ich bin sicher, ihr seid auch schon mal überrascht worden. Dass ihr zum Beispiel ein Buch gelesen habt und wusstet nicht genau, wer der Autor ist. Und dann später habt ihr rausgefunden, der ist katholisch. Oder der Bruder so und so. Bist doch in die Gemeinde gegangen, in die Bibelstunde und der Heilige Geist hat voll zu dir gesprochen, durch den Bruder. Oder hast du schon gemacht, kann aus dieser beschienenen Situation, aus diesen schwierigen Umständen, aus dieser Ehe momentan, die so schwierig ist, kann da irgendwas Gutes kommen? Aus meinem Versagen kann irgendwas Gutes aus diesen Dingen kommen? Und seid nicht zu vorschnell mit solchen Urteilen. Jesus ist ja im Erlösungsgeschäft. Ihr kennt Römer 8, 28. Da hat Gott uns verheißen, dass denen, die Christus lieben, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht nur einige, nicht nur die meisten, sondern alle. Deswegen konnte Paulus uns auch sagen, seid dankbar für alles, in allen Dingen. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Komm einfach, sieh selbst. Ladet ihn ein, Jesus persönlich zu treffen. Und das wollen wir tun, als Jünger Jesus. Wir wollen anderen die Möglichkeit geben, Jesus zu erfahren. Komm und sieh. Manchmal, wenn wir auf der Straße mit Leuten über Jesus sprechen und die eher so ablehnend sind, manchmal sage ich, dürfen wir für sie beten? Und dann bete ich, dass Jesus sich ihnen offenbart. Und ich sage, ich fordere sie heraus. Hier ist das Evangelium. Lesen Sie das Evangelium mal durch. und sagen sie, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das echt ist, dann offenbare dich mir. Und dann bete ich dafür. Und Gottes Wort ist lebendig und mächtig. Und wir wissen, Jesus ist lebendig. Wir haben ihn erfahren. Es sind Menschen, die Gelegenheit geben, Jesus zu erfahren. Und unterschätzt nie das Potenzial davon, einfach jemanden einzuladen. Zu sagen, komm mit, schau es dir an. Es ist so einfach, das zu tun, oder? Ah, ich weiß nicht, diese Calvary Chapel, das ist ein englischer Name, was kann das schon sein? Kann da irgendwas Gutes? Komm und sieh. Schau es dir einfach mal an. Du kannst doch nichts verlieren dabei. Komm, ich hol dich ab nächste Woche. Wir gehen gemeinsam. Als mein Freund mich in den Jugendgebetskreis eingeladen hat, da hatte ich diese Einstellung. Was kann daher schon Gutes kommen? Ich meine, Gebetskreis klang für mich so attraktiv wie eine Mandeloperation. Das einzige Gebet, was ich kannte, war so das vorformulierte Gebet, was man in der Kirche einfach jeden Sonntag runtergeleiert hat, ohne viel nachzudenken, ich zumindest, oder die alten Frauen, die den Rosenkranz geschwungen haben vor der Messe, und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock als junger Kerl. Also Jugendgebetskreis. Aber mein Freund hat nicht locker gelassen. Gesagt, ja, komm und sieh. Komm einfach mal mit. Und das war machtvoll in meinem Leben, zum ersten Mal Lobpreis zu erleben. Und zu erleben, wie Menschen freigebetet haben und das Zeugnis von Leuten zu hören und zu erleben, die Jesus wirklich kennen und erlebt haben. Das hat mich tief beeindruckt. Wie viele von euch sind zu Jesus gekommen, einfach dadurch, dass euch irgendwer eingeladen hat? In die Gemeinde, in einem Bibelkreis, im Gebetskreis? Seht ihr? So einfach. Komm und sieh. Von Huxley, dem berühmten Agnostiker, wird folgende Begebenheit berichtet. Der hat einen Mann angesprochen, der dafür bekannt war, dass er einen sehr einfachen Glauben hatte. Und er lud ihn ein, ihm zu erzählen, was sein Glaube ihm bedeutet und wer Christus für ihn ist und warum er Christ ist. Und dieser Mann hat zu Huxley gesagt, aber ich kann dir gar nicht mit, es ist ihnen ein leichtes, meine Argumente zu widerlegen. Ich bin nicht klug genug, um mich in ein Streitgespräch mit ihnen einzulassen. Dieser Huxley war so ein Intellektueller. Und Huxley hat ihm gesagt, ich will nicht streiten mit ihnen, sondern ich möchte nur, dass sie mir schlicht erklären, was dieser Christus für sie bedeutet. Und dann ging dieser Mann mit ihm und hat ihm ganz schlicht von seinem Glauben erzählt. Und am Ende hatte der Huxley Tränen in den Augen und hat gesagt, ich gebe meine Rechte dafür her, wenn ich das alles auch glauben könnte. Argumente hätten den Huxley nicht überzeugen können, aber das Zeugnis dieses einfachen Menschen, das, was er mit Jesus erlebt hat, das hat sein Herz berührt. Und unterschätzt nie die Kraft eures Zeugnisses. Wenn ihr einfach anderen erzählt, was ihr mit Jesus erlebt und was er für euch getan hat und was er euch bedeutet. Das ist kraftvoll. Und unterschätzt auch nie, welch lebensverändernde Auswirkungen eine einfache Einladung haben kann. Wenn du zu jemandem sagst, hey, komm und sieh. Komm einfach mal mit. Mach das so wie der Philippus. Bringt Leute mit. Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Da ist ein Wortspiel drin in der Aussage von Jesus. Wortspiel von dem Namen Israel und dem Namen Jakob. Ihr wisst, Jakob war eigentlich ein Betrüger. Name bedeutet so viel wie Betrüger. Und Israel bedeutet ungefähr so viel wie Gotteskämpfer. Und Jesus sagt über den Nathanael, der ist ein Israelit, in dem kein Jakob ist. Ist ein ehrlicher Kerl. Und Nathanael war auch einer, der ganz offen gesagt hat, was er denkt. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und wer weiß, vielleicht hat der Nathanael die Schriften gelesen unter dem Feigenbaum, vielleicht hat er gerade über den Messias nachgedacht. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also Jesus sagt, ich sah dich, und offensichtlich muss der Nathanael hinter einer Ecke oder irgendwo gesessen sein, wo ihn Jesus nicht sehen konnte. Aber er hat ihn nicht nur sitzen gesehen unter dem Feigenbaum, er hat auch gesehen, was in seinem Herzen ist. Und das hat den Nathanael berührt und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst viel Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Jesus spricht hier über eine Begebenheit in 1. Mose 28. Und wer weiß, vielleicht hat Nathanael dort unter dem Baum die Bibelstelle gelesen. Schlagt es mal auf mit mir. 1. Mose 28, Abvers 10. Da sehen wir Jakob auf der Flucht, im Wesentlichen vor seinem Bruder Esau. Und in Vers 10 lesen wir, und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Wundert mich nicht, wenn du einen Stein als Kopfpolster hast, dann würde ich auch träumen, da. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin, und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott wiederholt seine Verheißung an Abraham hier und gibt sie auch dem Jakob. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Traum und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und er nannte diesen Ort Bethel, was so viel bedeutet wie Haus Gottes. Und Jesus sagt hier dem Nathanael und seinen anderen Jüngern, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Und das ist er selbst natürlich. Also Jesus sagt im Prinzip, ich bin die Leiter, die der Johannes, die der Jakob gesehen hat in seinem Traum. Ich bin die Leiter, ich bin der Mittler, ich bin die Brücke zwischen den Menschen und Gott. Ich bin der Weg zu Gott. Und deswegen wollen wir ihm nachfolgen. Und deswegen wollen wir andere auf ihn hinweisen und andere einladen und zu ihnen dann sagen, komm und sieh. Vor 2 Wochen haben wir uns nach der Predigt zusammengesetzt, so zwei und zwei, und ihr habt ausgetauscht. Es ging darum, eine Person im Kopf zu haben, für die du beten willst, die du zu Jesus führen willst, von der du von Jesus erzählen willst. Und ihr habt gebetet füreinander. Setzt euch heute wieder zusammen, wenn die Person da ist, mit der ihr euch letztes Mal zusammengesetzt habt, und tauscht aus, wie es gelaufen ist bis jetzt. Und wenn ihr vor zwei Wochen nicht da wart, dann setzt euch einfach mit jemandem zusammen, der vielleicht auch vor zwei Wochen nicht da war, und tauscht darüber aus. Bitte den Herrn, dass er dir eine Person aufs Herz legt, für die du anfangen willst zu beten. Einfach erstmal. Wo du um eine offene Tür betest und sagst, Herr, ich will bereit sein, ich möchte diese Person von dir erzählen, ich möchte die Person einladen. So wie der Andreas seinen Bruder Simon am Herzen hatte und ihn gesucht hat. Okay, lass uns das tun. Zum Abschluss, und dann wird der Markus ein Lied spielen. Und dann gibt's gemeinsames Mittagessen.